innocent man.
You have been found guilty.
You know I'm innocent.
Hereby sentence you to 6 years in the state correctional facility in Oroville, California.
But his nightmare's just begun.
Men get injured and killed in here, and it's not just by other shitbird convicts.
You better get with the program, Slick.
I'm talking to you.
You ain't even just yet, punk.
Now he must fight to stay alive.
This motherfucker's time has come.
Now you be cool and everything be everything.
Civil rights, brotherly love, all that shit, that gets left at the front gate.
Don't you know it's only gonna get worse?
You gonna show us what a real convict you are now, sucker?
They wanted to teach him a lesson.
Give me their names.
I fell.
But they didn't know how much he'd learned.
Maybe you walked away in the free world, but not here. There's no place to go.
You're gonna be our kid, and I ain't hardly bullshitting.
I wouldn't bet on that.
You don't try to hurt him, you kill him.
And now it's your turn.
I'm gonna take that piece and fuck you with it, punk.
Touchstone Pictures presents An Innocent Man.
I guarantee you one long stay in hell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit dabei der Unglaubliche.
Der Fred aus Berlin.
Hallo Fred, grüße dich.
Hallo lieber Basti.
Hi. Na, wie geht es dir?
Ich habe vor ein paar Wochen Ad Astra im Kino gesehen.
Okay, das würde mich mal interessieren. Da habe ich schon viel Gutes gehört.
Ja, von James Gray mit Brad Pitt und ich stehe auf dem Schlauch, Man in Black.
Tommy Lee Jones.
Ja, wunderschön anzuschauen, super Atmosphäre, schöner Retro-Look und die Story ist, wie ich schon sagte vorhin, die Löcher in der Story sind größer als das Universum. Da ist so einiges nicht ganz stringent, aber es hat Spaß gemacht, den Film insgesamt zu schauen. Keine ganz runde Sache, aber alleine die Optik und die Stimmung lassen einen schön in Nostalgie schwelgen.
Ich hatte schon hier die Kollegen vom Schöner Denken Podcast, hatten da auch kurz drüber gesprochen nach ihrem Kinobesuch und da fiel das irgendwie ähnlich aus. Reizt mich natürlich sehr, aber wird wahrscheinlich nur bei mir reichen für Video on Demand der Auswertung. Kino ist ja jetzt ja schon wahrscheinlich überall raus. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist.
Der kann ich mir gut vorstellen, dass der raus ist. Der ist bestimmt nicht so grandios gelaufen. Ja, was hast du gesehen in letzter Zeit?
Ich habe viel, also wenn ich was gesehen habe, Peaky Blinders, das wir gestern meine Freundin dann geschafft haben, dann abzuschließen nach ein paar Monaten. 5. Staffel, letzte Folge. Viele Schwächen im Drehbuch, also eigentlich zieht sich das wie so ein roter Faden eigentlich durch. Aber sehr bildgewaltig, sehr stark gespielt. Das ist wirklich was fürs Auge, sehr ästhetisch. Die ganzen Querverweise zu alten Mafia-Filmen, gerade Pate 2 oder jetzt von Brian De Palma zum Beispiel ein paar Filme, das sieht man dann richtig schon, das ist schon schön gemacht und gut inszeniert, aber wie gesagt, das Drehbuch hat da wirklich echt ein paar ganz gravierende Löcher da drinne, die machen dann auch beim Sehen keinen Spaß, Charakterwendungen, die keinen Sinn ergeben und naja, das ist das übliche Problem bei Serien, wie ich finde. Und dann war ich im Kino am Dienstag, The Irishman.
Ja. Ja, super. Ich werde ihn wahrscheinlich auf Netflix schauen, denn da sollte er parallel schon raus sein.
Mhm.
Wie lang geht er nochmal?
3,5 Stunden.
Und das lässt sich gut durchsitzen?
Im Kino? Es fühlt sich nur wie 3 Stunden an.
Dann ist es ja gut. also ich möchte ihn auch auf jeden Fall sehen. Lohnt sich?
Lohnt es sich? Schon alleine, um Joe Pesci und Robert De Niro mal wieder zu sehen. Und vor allen Dingen Robert De Niro in einem Film, in dem ich ihn tatsächlich ernst nehme und ihn auch sehr überzeugend fand. Gleiches gilt für Al Pacino, der hier den Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa spielt. Das war richtig stark. Also diese zwei alten Männer mal wieder in wirklich bravourösen Rollen zu sehen. Das ist jetzt hier nichts Preisverdächtiges, aber trotzdem gut gespielt. Wir hätten es in Omo gesehen und sehr viel Dialog. Sehr schöne Szenen. Es gibt auch ein Musikstück, so ein Thema, was ein bisschen an den Paten erinnert. Das fand ich ganz nett gemacht. Da habe ich im Kino schon richtig gemerkt, oh, da drückt aber jemand hier, der weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Und
ja.
Ansonsten gibt es jetzt drehbuchseitig da keine großartigen Sachen, sondern das ist wirklich stringent einfach eine Geschichte, ein Werdegang von A bis B einfach nur erzählt. Und zwar aus der Zeit und der Hochphase sozusagen von Jimmy Hoffa.
Ja, Gewerkschaftskämpfe in den USA. Ich glaube, Jack Nicholson hat den mal in dem Film, genau, glaube ich, Hoffa direkt gespielt, ne?
Genau, den habe ich auch gesehen. Der war ganz okay. Und das hier ist sozusagen deutlich besser, auch von der Qualität her. Schön gemacht, schön gefilmt natürlich. Also handwerklich gibt es tatsächlich nichts auszusetzen. Ja, ich war ganz, ganz fein damit. Er kommt natürlich nicht an Goodfellas oder Casino ran, reiht sich sozusagen dann halt tatsächlich in diesen Ranking gleich auf Platz 3 ein. Aber es war trotzdem ein schönes Wiedersehen mit den alten Männern.
Das ist schön, also auch ein bisschen Nostalgie-Feeling.
Genau, also ich habe der Maulwurf mit Lino Ventura gesehen, 83, solider Spionage, Krimi, Thriller, Schieß mich tot, der super unspannend ist, aber schön gemacht ist. Schön oldschool, hat ein schönes, schönes Setting, spielt in der Schweiz, französische Produktion und Musik ist Ennio Morricone.
Oh, sehr schön.
Genau, und da hat ein sehr überraschendes Ende. Kurz und überraschend, aber ja, es war ein schöner kleiner Film. Das war jetzt so das, was ich die letzten Tage, Wochen gesehen habe.
War es ja gar nicht so untätig. Ja, um was wollen wir denn heute sprechen?
Ja, wir wollen heute über An Innocent Man von 1989 und zwar einen Film von Peter Yates sprechen, der im Deutschen den wunderschönen Titel trägt, Von Bullen aufs Kreuz gelegt.
Ja, über die Titel können wir uns ja dann am Schluss noch unterhalten. Eigentlich eher über den englischen Titel, der das ja schön konterkariert, ein bisschen was da passiert. Ja, Peter Yates, 1989 ist der Film rausgekommen. Um was geht's? Tom Selleck. Ja, ein Film mit Tom Selleck. In der Hauptrolle als Saubermann, würde ich mal sagen, als ein Mann, der im Leben steht und der Oberprofi im Beruf ist und ein richtig netter Zeitgenosse ist, wird von zwei Polizisten aus der Drogenabteilung fälschlicherweise verdächtigt aufgrund einer Aussage eines Informanten, beziehungsweise fahren sie zur falschen Adresse, erwischen Tom Selleck, wie er mit seinem Föhn in der Hand aus dem Bad stürmt und einer der Polizisten erschießt ihn. Als sie den Fehler erkennen, dass sie dann doch scheinbar keinen Drogendealer gefasst haben, sondern einfach nur den netten Nachbarn, faken sie das Ganze so, dass Tom Selleck als Drogendealer dasteht, inklusive falscher Zeugenaussage vor Gericht, um ihn dann, so dass dann Tom Selleck im Knast landet, wo seine Frau ihn dann wieder besucht und die zu ihm steht bis die ganze Zeit über. Im Knast dann hat er eine harte Zeit durchzustehen, wird von F. Murray Abraham begleitet durch diese Zeit und wird gezwungen während dieser Zeit oder sieht sich gezwungen, einen Mord zu begehen. Macht also eine krasse Wandlung durch und als er dann tatsächlich aus dem Knast kommt, rächt er sich an den zwei Bullen, gespielt von David Rasche, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, als Ami, A-R-S-C-H-E, und Richard Young, das sind die beiden bösen Polizisten. Die ganze Story überhilft dann noch ein Polizist aus der Inneren, ne, aus der Überwachung, gespielt von Bacha Jola, der auch kritisch auf die zwei Polizisten schaut und letztendlich mithilft, sich zu rächen an den Polizisten, auch wenn seine Motivation ist, eher die zu überführen am Anfang.
Mhm.
Was sagst du, alles drin?
Ist soweit alles drin. Muss? Vielleicht nur kurz zu Rainwood selber. Der ist ja Flugzeugingenieur, wenn ich das richtig sehe.
Genau, der ist Flugzeugingenieur und damit geht es los. Und damit können wir auch gleich mitten einsteigen in den Film.
Der Anfang, der Intro ist ja richtig schön klassisch, so wie man das natürlich noch von früher kennt. Du hast noch die Credits, da nimmt man sich noch viel Zeit und während die Credits laufen, wird hier der Charakter von William Rainwood, wird auch immer gerne dann Billy genannt, eine Abkürzung, ne? Wird er dann vorgestellt. Du sagst so schön, so Saubermann, ne? Alles ist cool, alles läuft bei ihm, er hat einen absoluten Durchblick und irgendwie, wenn, also gerade das Intro, das ist so ein bisschen so wie cheesy. Also
furchtbar cheesy. Also das Intro hat es mir gleich schwer gemacht. Ich kannte den Film ja nicht. Und die Musik, also Howard Shore kommt da und dann läuft die Musik. Ich denke, das ist Howard Shore. Das hat jetzt aber nichts mit denen, also gut, präsent habe ich nur den Herr der Ringe Soundtrack. Aber ich hatte eher das Gefühl, so ein bisschen in einen TV-Film und eine TV-Serie gerade reinzurutschen. Die Kamera zoomt so durch die, oder fährt so durch den Hangar durch, dann diese cheesy, keine Ahnung, ich habe irgendwie an Alf denken müssen, ich weiß nicht warum, aber so von so ein bisschen her, die Musik da am Anfang und dann lächelt Tom Selleck in die Kamera, da ist so ein Typ, der schraubt am Flugzeug rum und sagt so, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, Tom Selleck guckt da mal kurz, dreht irgendwo rum und der Typ sagt, ich sitze hier seit 12 Stunden. Und Tom Selleck sagt, naja, hat 12 Jahre Berufserfahrung. Und grinst mit Zahnpasta-Lächeln in die Kamera. Also es ist, man weiß, man wird richtig mit der Nase so in die Charakterisierung reingestoßen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch bei mir jetzt bei der letzten Sichtung wieder aufgefallen. Das ist super cheesy und also mir hat es tatsächlich nicht gefallen. Stark wird es tatsächlich nicht. Dann... Wie bitte? Also der Anfang, das Intro hat mir tatsächlich nicht gefallen. Genau. Nein, hat mir nicht.
Da sind wir uns einig. Genau. Da können wir gleich mal anfangen. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Ich kann es kurz machen. Du hast mir den Film geschickt letzte Woche und ich habe ihn am Mittwoch zum ersten Mal gesehen.
Ich habe den Film schätzungsweise irgendwann Mitte der 90er gesehen. Das war so ein typischer Samstagnacht-ARD-Film. Der mich sozusagen kalt erwischt hat. Er lief im Fernsehen, ich hatte den Fernseher an, dachte, am Samstagnacht kommt immer irgendein cooler Film und dann lief der Film und hat mich als 12, 13-Jähriger natürlich voll in seinen Bann gezogen. Da saß ich da in meinem Bett und war einfach nur noch gespannt. Und irgendwann 2010 rum, hatte ich den Film wiederentdeckt, also wieder gesehen irgendwo im Fernsehen, dachte ich, Mensch, du musst mal gucken, ob du den irgendwo auf DVD bekommst und hab den damals, ich habe auch mal nachgeforscht, ja, gefunden, gebraucht sogar schon gekauft für, ich glaube, 12 Euro waren es, wenn ich richtig schaue in meiner Amazon-Historie. Und ja, jetzt ist es sehr schwer, diesen Film zu bekommen, denn es gibt nur diese eine DVD-Veröffentlichung, die von 2007, das ist die, die ich dir zugeschickt habe und wenn man den Film heute haben will, dann nur noch gebraucht und zwar eben genau diese Version.
Das ist ja schade und was im Fernsehen läuft, da höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so oft.
Das kann ich dir nicht sagen, ich gucke halt kein Fernsehen. Deswegen
ist jetzt auch eine Vermutung, ich weiß es auch nicht. Wieder eine Kindheitserinnerung sozusagen, der Film.
Aber es war tatsächlich eher Zufall, denn ich habe letztens mein DVD-Regal mehr oder weniger umräumen müssen und dabei sind mir so ein paar Filme in die Hand gefallen, unter anderem halt auch der und da dachte ich mir, Mensch, kennt eigentlich kein Schwein, gibt ja noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag dazu. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben hier einen Bildungsauftrag.
Genau.
Lass doch mal diesen Film an Mann bringen, denn, da werden wir ja im Fazit wahrscheinlich drauf kommen, so schlecht wie der Anfang uns das hier weismachen will, ist am Ende ja dann doch nicht.
Nein, es hat Spaß gemacht, den zu schauen.
Das trifft eigentlich ganz gut. Genau. Ja, wir können eigentlich gleich weitermachen. Würde ich sagen, nach dem Intro haben wir ja dann schon die Vorstellung von Parnell und Scalise. Das sind ja diese, also werden hier schon als offensichtlich korrupte Drogenfahnder ja auch schon gezeichnet, die da hier gerade auf so einem Schiff nehmen die da gerade so ein paar Drogendealer halt hoch, die da gerade Zeug abwiegen, und man sieht schon, dass sie sich schon Zeug wegnehmen davon. Und war eigentlich schon kurz, knapp, dicht inszeniert. Und das gibt eigentlich ganz viel vorweg, wie der Film eigentlich auch funktioniert. Peter Yates hält sich wirklich sehr kurz und knapp und wirklich das Nötigste, und sorgt dann halt auch dafür für viel Spannung. Hat mir gefallen, und hier hört man dann auch das erste Mal Howard Shore ganz gut raus, wie ich finde.
Da hatte ich dann schon nicht mehr auf die Filmmusik geachtet. Ich hatte irgendwie das Gefühl, immer wenn ich dachte, ich muss auf die Filmmusik achten, da kam gerade nichts. Der Film hat nicht permanent Musik drunter, sondern hat auch viele Stellen, die ohne Musik sind. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Film Musik gemerkt habe, außer dem kitschigen Anfang, dann war die funktional drunter. Mhm. Ich hätte jetzt Howard Shore nicht rauserkannt. Woran hast du es erkannt?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt den Film mit Stanley nochmal gesehen gehabt, vor einer Woche, und er kannte ihn auch nicht, und er hat es nicht mitbekommen, dass es Howard Shore ist. Ich habe ihn bloß gefragt, na, kommt dir die Musik bekannt vor? Und er so, ja, das klingt wie Schweigender Lämmer. Und dem ist ja auch so. Die Scores, die er so Ende der 80er, Anfang 90er gemacht hat, sind irgendwo relativ identisch, oder nicht identisch, aber die sind sehr ähnlich. Und ja, daran kann man so ungefähr festmachen. Ich mag diese Phase von Howard Shore sehr gerne. Also mir gefällt das wirklich sehr gut und es ist sehr stimmungsvoll, unterstreicht das ja nicht so aufdringlich. Du hast es eigentlich schön erfasst, auch festgestellt, dass du ein roter Faden allgemein bei dir. Du achtest, obwohl du selber mit mir ja zusammen Musik machst, recht wenig auf die Musik in deinem Film.
Ja, ist so. Musik und Ton ist zwar wahnsinnig wichtig, aber ich bin eher vom Bild, von der Story gefangen, und Musik drängt sich mir nur auf, wenn sie dann andersrum, wenn sie sich aufdrängt, dann fällt sie mir auf. Ansonsten genieße ich den Gesamteindruck, und da fällt dann tatsächlich die Musik oft runter in der Erinnerung, wenn nicht gerade eine catchy Melodie ist, wie zum Beispiel Herr der Ringe von Howard Shore, wo man dann sofort mindestens zwei Themen noch mitsingen kann hinterher.
Ja.
Ich achte eigentlich erst, seitdem wir hier zusammen Film besprechen, ein bisschen mehr drauf. Denkst, du musst mal ein bisschen jetzt hier auch hinhören, was da mit der Musik passiert. Weißt, also wenn es mich halt rausreißt, das erste Mal Planet der Affen zum ersten Mal gesehen habe. Ich denke mal, bewusst habe ich ihn auf jeden Fall Anfang 2000er gesehen. Und da fiel halt Sherry Goldsmiths Klangkulisse da sehr auf, weil es bei sowas fällt es mir dann auf, wenn es dann so aus den Gewohnheiten, die man hat, auf einmal komplett abweicht und dann so prägnant auch drüber liegt.
Ja.
Dann bin ich da auch begeistert dabei und freue mich. Und ansonsten, wenn sie funktional ist, ist es gut, aber dann ist sie halt funktional. Dann kriege ich es halt nicht mit.
Ja. Und hier ist es tatsächlich wahrscheinlich, so wie du schon sagst, sehr funktional. Es ist nicht herausragend.
Ziemlich düster, würde ich jetzt sagen, was bei mir hängen geblieben ist. Immer schön tiefe Shelly und Kontrabassisten, du weißt schon.
Genau. Und auch viel mit Hörnern. Er arbeitet sehr viel mit Hörnern. Genau. Gehen wir gleich mal in die nächste Einstellung rein. Und zwar wird uns dann die Frau von Rainwood vorgestellt, die Kate Rainwood. Und das, was da gezeichnet wird, dieses Bild in dieser Kürze, ist, die beiden haben keine Kinder, die wollen nochmal in den Urlaub. Sie macht gerade eine Prüfung, sonst irgendwas. Und ansonsten hat sie für ihn gekocht. So, das ist so ein furchtbares, klassisches 80er-Jahre Frauenrollenbild. Zum Glück wird ihr Charakter dann auch noch eine Wandlung durcherleben. Hier finde ich tatsächlich, das ist auch wieder einer von diesen Schwachpunkten, finde ich zumindest, diese Charakterzeichnung da von ihr. Das liebe, nette Mädchen sozusagen, was für ihn kocht, und ja.
passt, breit sich in den Film so ein. Ne? Der, der Held, der Flugzeugingenieur, der einfach alles richtig macht und nett ist, und die Frau ist Beiwerk. Zuerst mal ist sie auf jeden Fall Beiwerk, und im Gegensatz zu 50 Jahre vorher hat sie zumindest offensichtlich, studiert sie und ist nicht nur Hausfrau. Genau. Um jetzt mal positiv zu sehen, wahrscheinlich ist es für die 80er schon wieder eine kleine Verbesserung
genau.
zu den 70ern hin.
Trotzdem sehr, sehr sympathisch und überzeugend gespielt von Lady Robbins, die man vielleicht noch aus dem Film Ein Ticket für Zwei kennt. Mhm. Und ansonsten war sie größtenteils im TV zu sehen, also in irgendwelchen TV-Serien. Da gibt es Millionen von Einträgen. Schaut mal bei IMDb. Ich kannte sie und auch Stanley auch nur aus Ein Ticket für Zwei. Ansonsten war sie mir nicht mehr wirklich präsent. Ja.
Geht mir auch so. Das Gesicht war irgendwie bekannt, aber hätte mich nicht erinnern können.
Genau. So, und dann haben wir im nächsten Step haben wir sozusagen dann schon die Überleitung ins Dramatische, denn hier geht es wieder um die zwei Drogenfahnder, die jetzt hier einen Tipp bekommen, und zwar wo der nächste Deal stattfinden soll, wo sie einen Drogendealer hochnehmen wollen, um dann natürlich dann wieder Zeug abzunehmen. Und nachdem die den Tipp erhalten haben, passiert dem einen Detective, und zwar dem Parnell, gespielt von David Rush, passiert ihm ein kleiner Fehler.
Ein winziger Fehler. Der verwechselt bei der Adresse, glaube ich, einfach nur eine Präposition.
Oak Lane und Oak Way.
Ah ja, stimmt. Oak Lane und Oak Way. Genau. Entweder Eichenstraße, Weg oder Eichenstraße oder Eichenallee. Ja, genau, das vermischt er, und die landen halt dann bei genau der falschen Adresse.
Ganz genau. Und diese Szene war eigentlich ganz gut. Die kommen dort rein und er hat diesen Föhn in der Hand, und das ist so ganz cool mit Suspense gemacht. Wir wissen, dass er den Föhn in der Hand hat, die kommen halt rein, und durch diese Silhouette, die du siehst, weißt du jetzt schon alles klar, die werden das für eine Waffe halten. Und auch wenn es nur sehr kurz ist, aber schön kurz, dicht inszeniert, schießt halt, und dann stellen sie fest, oh Mist, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Und ich fand, in aller Kürze hat völlig gereicht. Und was machen sie denn dann, Fred?
Na, der hat, die durchsuchen erstmal die Wohnung. Was mich dann gewundert hat, für korrekte Polizisten, so wie ich mir Polizeiarbeit vorstelle,
ja.
Wenn ich erstmal jemand erschossen habe, egal ob er der größte Bösewicht ist oder wer auch immer, hole ich erstmal einen Krankenwagen. Was die machen ist, die lassen Tom Selleck liegen und durchsuchen erstmal die Wohnung nach Drogen. Bis dahin, glaube ich, wären die Polizisten sogar noch als einfach als kantige, markige Polizisten charakterisiert, die einfach ihren Job machen und natürlich ein bisschen rauer sind, aber die haben, glaube ich, vorher eine in der Einführungsszene einfach eine Drogen, irgendwelche Drogenleute da, Drogendealer gestellt. Aber da denkt man sich erstmal, was denn hier los?
Okay, aber die waren ja an der Eröffnungsszene, wo sie vorgestellt wurden, sieht man ja schon, dass sie sich ja schon was von dem Dope ja abzweigen.
Also, ah ja, stimmt.
Also gut, wir wissen schon, dass sie böse sind. Das heißt, die suchen jetzt nach dem Zeug, damit sie, bevor jemand kommt, das Zeug ja abzweigen können.
Ja, sorry, ist irgendwie jetzt untergegangen. Ja, auf jeden Fall ist das trotzdem, na klar, das macht dann Sinn. Die haben den angeschossen, die untersuchen den aber nicht mal, und durchsuchen die Wohnung nach Drogen, stellen fest, da X ist nichts. Reißen alles voll auf, so wie man das so schön macht, Sofa umkippen und den Boden aufschneiden und so ein Zeugs. Während ich aber trotzdem damit ich dachte die ganze Zeit, aber Tom Selleck, den kann man doch da nicht liegen lassen als Polizist, das kann man doch nicht rechtfertigen. Dass man da, man kann ja den nächsten Krankenwagen holen und in der Zeit nach den Drogen suchen. Aber ja, sind auf jeden Fall da voll in ihrem Stoff.
Ja, ja, der hat ja selber ja von dem Zeug ein bisschen genascht, wie man ja unschwer erkennen konnte vorher.
Mhm.
Also ein bisschen aufzuputschen.
Genau, stimmt, da war vorher, ja,
Genau, und dann schieben sie eben dann eine Waffe runter und selber noch ein bisschen Stoff was war's? Heroin, Kokain?
Kokain. Weiß ich nicht, ich glaube eher Koks, ja.
Ja. Schieben ihm das unter und was wir als nächstes haben, ist, dass er dann irgendwann aufwacht, in einem Krankenhaus festgekettet und damit konfrontiert wird, dass er auf Polizisten geschossen haben soll.
Jo.
Genau.
Genau, damit beginnt die Abwärtsspirale für den guten Tom Selleck.
Ganz genau. Lässt sich gut zusammenfassen. Wir haben dann die ersten Gespräche mit dem Rechtsanwalt, wo dann die erweiterte Fragestellung kommt. Wenn du dich schuldig bekennst, dann kommst du hier besser raus, als wenn du dich für nicht schuldig bekennst, weil dann musst du mit einer Höchststrafe rechnen. Das heißt also, das kommt nochmal on top. Du bist unschuldig und dann wirst du damit konfrontiert, dass du dich sogar noch schuldig bekennen musst. Und ich finde, dass der Film das an der Stelle, auch wenn es wieder sehr kurz und dicht ist, gut thematisiert, dass es mich zumindest reinbringt. Auch den ganzen Jahren halt. Wie hat das bei dir funktioniert? Das ist jetzt mal eine Frage, das würde mich interessieren. Hat das bei dir funktioniert, diese Fragestellung? Dass sich das ein bisschen emotional mitgenommen hat?
Nee.
Nee.
Ich war bei der Anwaltsszene viel mehr so von dem Bildaufbau fasziniert, dass der da so schön mittig steht und habe überlegt, an welchen Film ich das erinnere. Dieses dunkle Büro, dann der Anwalt, der zwischen, man sieht die beiden von hinten, der steht da so. Hat mich emotional erstmal nicht so ergriffen. Bei dir?
Also da wurde ja die Frage gesetzt, aber das geht ja dann, bevor es dann zum Gericht geht, also gerade dann, wenn man merkt, okay, das wird jetzt hier richtig bescheuert. Mir geht es um die Fragestellung.
Hat mich nicht. Ist einfach, ist ja auch ein bekannter Fakt. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es an der Stelle kommt. Das ist was so ein typisches Rechtsproblem, falls es denn überhaupt in der Realität so ist, dass du, wenn du nicht schuldig bist und das dazu stehen möchtest, sogar noch härter bestraft wirst. Kam schon mal in anderen Filmen vor, deswegen kann ich das. Ging bei mir unter in dem Film jetzt.
Ja. Und dann geht's ja dann schon in die Gerichtsverhandlung, wo dann mit gefakten Aussagen dann gearbeitet wird. Das heißt, der Informant von den zwei Drogenfahndern, der taucht hier gleichzeitig als Informant auf, als gefakter. Und die eidesstaatlichen Aussagen von den zwei Polizisten stehen dann sozusagen dann gegenüber der von dem Rainwood. Und der wird dann zur Höchststrafe, ich glaube, es waren 6 Jahre dann ja verknackt.
Genau. 6 Jahre und geht ins Gefängnis. Und da sieht er die Polizisten nicht sogar zum ersten Mal im Gerichtssaal?
Ja, in dem Fall ja schon, ja.
Genau, ich kann mich irgendwie dann so, auch nachdem die Zeugenaussage kommt, man sieht Tom Selleck, wie er sich da so rüberlehnt, rüberschaut, ganz entsetzt zu den zwei Polizisten, die ihn da offensichtlich komplett reinreiten und das ohne ein kleinstes Anzeichen von schlechtem Gewissen.
Genau. Ja, dann haben wir sozusagen die komplette Exposition, den kompletten Build-up erledigt. Das heißt, also jetzt sind wir im Gefängnis, jetzt beginnt sozusagen das zweite Kapitel, und zwar Gefängnis. Ich finde, das ist jetzt der stärkste Teil vom Film, der kommt, ja. Alles, was im Gefängnis spielt. Siehst du das auch so?
Ja, ist eine typische Gefängnisstory, wie man sie sonst auch schon viel kennt, mit ganz vielen Versatzstücken. Aber es ist einfach, da ist man dann dabei und leidet ein bisschen mit. Ein bisschen macht der Tom Selleck eine glaubhafte Wandlung dann durch, weil ja dort das passiert, dass er drangsaliert wird von einer Gang und ihm geraten wird, denjenigen umzubringen. Und dann eben auch die Wandlung durchmacht zu demjenigen, der dann sagt, okay, ich muss jetzt jemanden töten, um mir im Gefängnis zu überstehen. Und das ist natürlich auch eine Wandlung, die man so nicht erwartet. Und nach diesem sauberen Filmimage, als dann der erste Knastbruder von ihm, der sich als so, gibt sich sehr wissend aus und als derjenige, der sich im Knast auskennt und Tom Selleck so ein bisschen zeigen kann, wie es läuft. Und der wird auf einmal relativ am Anfang, als Tom Selleck im Gefängnis ist, niedergestochen und angezündet. Und das ist eine Szene, die extrem raussticht aus dem Feeling, das man bisher hatte, dass irgendwie eher 60er Jahre familientauglich wirkt, der Film bis dahin, und dann auf einmal verbrennt er ein Mensch.
Genau, und ich glaube, dass dieser cheesige Anfang bewusst so gemacht worden ist, um diesen Kontrast da zu erzeugen, künstlich zu erzeugen, weil dadurch wirkt dann dieser Part ganz besonders stark und nimmt dich erst mit und du merkst, okay, das ist eine ganz andere Welt, ganz andere Regeln und du bist eigentlich nicht sicher. Und das will der Film da vermitteln. Wenn du am Anfang sozusagen in Watte gepackt warst, wirst du hier im wahrsten Sinne des Wortes wirklich in das kalte Wasser reingeschubst.
Ich denke, das ist, glaube ich, was den Film schwer macht, heute zu schauen, ist, dass dieses Cheesige durch was umgesetzt wird, was heute gerade einfach veraltet wirkt. Also total zeitbezogen und man dann am Anfang leider abschaltet. Wenn das Cheesige irgendwie mit eher normaler klassischer Musik unterlegt gewesen wäre, anstatt diesem zeitgenössischen Gedudel, wäre es vielleicht einfacher gewesen. Na, der kommt erst am Schluss, oder?
Ja, ja, aber das klingt trotzdem so, es könnte auch aus einer Joe Cocker Ballade sein, plus du hörst den
nicht. Ja, gut, stimmt. Ja. Das stimmt. Übrigens, achso, ja, also am Schluss kommt Joe Cocker mit When the Night Comes.
Ja.
Comes, geschrieben von Bryan Adams.
So ist es, ganz genau.
Und was ich nicht rausfinden konnte, ob die sich das Lied genommen haben und gesagt haben, oh, das ist cool, das nehmen wir für den Film, oder ob der Song für den Film direkt geschrieben wurde.
Das kann ich dir auch nicht sagen, das weiß ich wirklich nicht. Aber
Also Veröffentlichungsdatum war, glaube ich, 88 von dem Song. Also gehe ich davon aus, dass sie sich den genommen haben.
Ich denke auch.
Es fällt halt in die Produktionsphase rein. Also es könnte auch sein, dass es Cross-Marketing ist.
Möglich, aber gerade bei solchen Filmen wie, was war das hier, die Musketiere?
All for Us.
All for One.
All for One. All for One, ist der. All for One, aber die singt dann All for Us, glaube ich.
Ja, genau. Wie auch immer.
So ähnlich.
Das war ja zum Beispiel ganz gezieltes Marketing. Das heißt, der Song wurde für den Film geschrieben und zusätzlich gab es dann noch dieses Single und das war Sommerhit sogar. Obwohl ich habe ihn als Kind ganz gut in Erinnerung und ich hatte ihn dann irgendwann Mitte 20 nochmal gesehen und dachte mir, meine Güte, ist das schlecht.
Nee. Ja. Der war nicht so gut.
Genau. Wir sind im Gefängnis stehen geblieben. Während sich das da im Gefängnis alles so ein bisschen hochschaukelt, der Jimmy macht dort leider ja Bekanntschaft mit so einer Gang und deren Anführer Jingles, die ihm da erstmal ein bisschen Zeug abnehmen wollen sein Geld haben und wollen ihn sozusagen als, was gesagt, gehört jetzt uns, ne?
Als Kid, wurde immer gesagt, ne, oder?
Als Kid.
Macht mich zum Kid, im Englischen. Originalton. Ja, aber irgendwie zum.
Ja, auf jeden Fall soll so wie als Leibeigner, Sklave herhalten. Sehr bedrohliche Szene und da gibt es dann sozusagen, weil du es vorhin sagtest, Abwärtsspirale, gab es dann so eine vorbereitende Szene, wo die den überfallen, hinten auf dem Hof. Und dann treten die den zusammen. Und der wacht auf, total grün und blau geschlagen und getreten, verletzt.
Ja.
Und der Gefängnisdirektor kommt an und fragt nach den Namen. Und weil er den Namen nicht preisgibt, darf er dafür noch ins Loch.
Ja.
Genau, sozusagen nochmal als Strafe on top. Und ich glaube, der Film spielt genau noch in der ausgehenden Zeit, als man das Loch sozusagen verboten hat. Das wurde dann Ende der 80er, da wäre dann auch verboten. Das gab es ja dann nicht mehr. Also richtig Dunkelkammer.
Ist auch, ich habe mich, also ja, es wird richtig drastisch umgesetzt. Du wirst richtig in so einen Wüstenkellerloch geführt, durch so eine Mini-Stahltür bis zu einem Gang, wo die Gefängniszellentüren sind, Blut klebt an der Wand, die Zellen sind winzig klein, erbrochenes, also da wird der Film richtig dreckig, was man nach dem cheesy Anfang überhaupt nicht erwartet.
Mhm.
Gedreht haben die das Gefängnis in Ohio, in einem ehemaligen, unter anderem Gefängnis. Es war eine Kaserne und ein Gefängnis, das in den 70ern aber schon zugemacht wurde.
Mhm, genau.
Zum Glück, denn das sah wirklich böse aus.
Auf jeden Fall.
Ach ja, und das stimmt, ein Trivia-Fact passt da ganz gut. Zum Gefängnis gehört natürlich immer das Gym dazu. In einem guten Gefängnisfilm müssen die Knastbrüder ihre Muckis trainieren. Und die Szene wurde in einer Highschool in Ohio, auch in Ohio gedreht, während nebenan ein Babykurs mit Müttern stattfand.
Das habe ich auch gelesen, das fand ich ziemlich witzig.
Ja.
Genau. Während dieser ganzen Gefängnisgeschichte, während sich das mit dieser Gang da so anbahnt, lernt er dann auch schon Virgil Caine kennen, gespielt von F. Murray Abraham. Mhm. Der, wie ich finde, allen anderen hier in dem Film wirklich die Show stiehlt.
Ja.
Also, ich, davon abgesehen ist, ich sehe ihn sowieso sehr gerne. Er ist halt auch super charismatisch und er macht das, auch wenn das Drehbuch deutliche Schwächen hat, macht das trotzdem sehr gut.
Ich mag den auch gern sehen. Ich habe jetzt auf die Schnelle nochmal versucht rauszufinden, welchen Film, der mir am ehesten hängen geblieben ist. Es sind zu viele. Der spielt ja jedes Jahr in 10 Filmen mitgefühlt. Einen der letzten, die ich mit ihm gesehen habe, neben dem hier, ist vielleicht Gran Budapest Hotel. Einen der aktuellsten. Aber der hat ja nur eine Karriere von, wenn ich hier mal ganz runter scrolle, hier fehlt es ein bisschen. Na. 19. Nein, das kann nicht sein. Darsteller 1973, 71 ist sein erster Credit. Serpico hat er mitgespielt. Das der erste Klassiker. Und dann gab es so viele Filme. Ich weiß gerade nicht, wo der mir hängen geblieben ist.
Amadeus.
Ja. Als Salieri.
Ja, genau.
Als Gegenspieler von Mozart. Stimmt, da, so. Aber da ist er, jetzt wo du sagst, ja, ich habe irgendwie irgendeinen Steven Spielberg-Film oder irgendeinen Geschichtsfilm im Kopf, wo der mir als erstes mal auftauchte in den 90ern oder so, wo ich angefangen habe, mich
Amistad. Mit Filmen ein
bisschen näher. Ja, der Amistad. Das war so, ich glaube, der Film war gar nicht so herausragend, der war nur schön. Aber es war einer der ersten Filme, wo ich gedacht habe, ich muss mal schauen, wer das ist. Wer ist denn das, der da so rausragt?
Ja, und ich habe letztens auch Last Action Hero gesehen mit ihm.
Ja, habe ich auch gerade gesehen, da weiß ich gar
nicht. Da gibt es einen schönen Querverweis. Da wird sogar noch auf die Rolle als Serie noch angesprochen, wo der kleine Austin O'Brien Schwarzenegger sagt, sei bloß vorsichtig mit ihm, der Typ hat Mozart gekillt.
ist ja witzig. Und in unserem Film vom letzten Mal, The Keep, hat ja auch einer beim Last Action Hero mitgespielt, der Ticketverkäufer, ne? Ich glaube, wir haben einen roten Faden gefunden.
Genau. Genau. Was war das? Es gibt doch diese Kevin Bacon-Regel, gab's. Kennst du die?
Ich habe sie von dir gehört, ich habe sie vergessen. Wenn Kevin Bacon mitspielt, dann?
Nee, es geht darum, wenn du einen Film anschaust, gibt's, glaube ich, über 2 Ecken kommst du immer auf Kevin Bacon. Das heißt also.
Ach so.
Meineswegen, du guckst dir Jurassic Park an. Und dann suchst du dir halt irgendjemanden aus diesem Film raus und guckst, was der für einen Film gemacht hat. Und dann findest du sozusagen einen Film mit Kevin Bacon irgendwann. Irgendwie so war das.
Ist reine Wahrscheinlichkeitsrechnung theoretisch, aber ja. Genau. Es hängt doch alles zusammen.
Und das sollte man mit F. Murray Abraham einfach mal machen.
Genau. Das ist wahrscheinlich sogar immer bei jedem Film, bei so viel, wie der gemacht hat.
Ja, und dann sind wir im Gefängnis eigentlich schon fast beim Höhepunkt, um mal wieder zurückzukommen. Denn jetzt bedroht die Gang den Rainwood so sehr und offorten ihm, was er für Aussichten im Gefängnis haben wird. Als Junge habe ich es nicht ganz verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Also die nehmen den ja mit in den Raum. Und da wird dann eben halt
so. Wo die ihn so hochheben.
Ganz genau. Und du siehst aber immer nur diese Stange da halt im Vordergrund. Ich dachte, fehlen die denen jetzt oder sonst irgendwas? Aber nein, da passieren andere unschöne Dinge mit ihm.
Er musste nicht mal die Seife aufheben dafür.
Ganz genau. Das sowas Ähnliches wollte ich auch gerade sagen. allerdings steht sozusagen dieser Pfeiler, der da im Vordergrund ist, tatsächlich einfach als Sinnbild dafür, dir das anzudeuten und deine Gedanken.
Hat mich aber auch erst fehlgeleitet, weil so als kundiger, als etwas älterer Herr, der schon ein paar Filme gesehen hat, denkt man sich, okay, das könnte jetzt eine Vergewaltigungsszene werden. Aber dieser Pfahl da im Vordergrund, denkst, oh, wird jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger für so einen Film. Der hat schon in die Richtung gelenkt.
Genau.
Also weg von der Vergewaltigung, der hat abgelenkt von dem, was eigentlich passiert. Bevor man das als Symbol verstehen kann, da wurde der einfach zu früh gezeigt, glaube ich. Ungünstig gewesen.
Ja, und das führt dann, diese ganze Szene führt dann dazu, dass sich Billy Rainwood von Tom Selleck gespielt dazu entschließt, ich gehe jetzt doch mal zum guten Virgil und sage, ich möchte mein Problem klären, was man ja nur mit Bord hinbekommt. Denn schlagen kannst du dich ja draußen, hier drinnen musst du,
genau.
Da musst du andere.
Der F. Murray Abraham ist, ich bin mir da nicht sicher, ganz bei dem Film, ist der jetzt so eine Art stiller Patriarch in diesem in dem Film, oder ist er tatsächlich einfach nur so lange eingesessen, dass er einfach ein paar Connections hat? Also der wirkt ja so irgendwie einerseits so ein bisschen omnipotent, so, also als wüsste er alles, als könnte er alles in dem Knast, also innerhalb der Knastregeln.
Also zumindest wird es so dargestellt, da drinnen gibt es ja diese ganzen Gangprinzipien und dann gibt es ganz wenige einzelne Personen, die sich selber in Ruf etabliert haben. Sozusagen Einzelkämpfer, und die haben sich ihren Ruf, ihren Status durch eben halt wahrscheinlich Mord dann verdient. Weil geht dir jemand auf die Nerven, dann entledigst du dich ihm halt. Und so in etwa wird er uns ja präsentiert.
Genau, er hat so seine ein paar nette Knastkumpel halt, mit denen der dann ab und zu mal so zu quatschen gezeigt wird, aber ist nicht irgendwie, ist halt kein Gangmitglied, aber gleichzeitig trotzdem scheinbar der jemand, der da Hebel bewegen kann, weil er dann, er ja organisiert, dass Tom Selleck an eine Waffe kommt.
Ganz genau. War irgendwie so ein Stückchen Glas oder so, was dann hier zurecht gefräst wird. Genau, und dann wird noch dieser eine Koch dann noch bestochen, der dann ein bisschen Seife ins Essen macht für den Jingles, für den Anführer dieser Bande.
Ja.
So dass er dann irgendwann nach dem Sport oder während des Sports auf Toilette muss, wo er dann natürlich auch alleine ist, und damit der Rainwood ihn dann dort abstechen kann und diese Tatwaffe, dieses Messer dann in so einem Gullideckel da verschwinden lässt, wo ich mir die Frage stelle, und das kann man nicht finden.
Ja, das sind ein paar Logiklöcher. Erstmal, wie du schon sagst, dass der da zufällig alleine ist und das klappt, aber da kann man noch sagen, naja, im Film ist es verdichtet, im Original hätte vielleicht 3 Anläufe gebraucht, der weiß. Wobei das dann auffällt, auch den 3-mal mit, ich glaube, Seife war es, ne, dazu zu bringen, aufs Klo zu gehen.
Genau.
Mit eine Seifenvergiftung. Ja, aber dann mit diesem Messer, denke ich, also es wird immer noch gesagt, brich unbedingt die Klinge ab im Bauch, damit die da, ne, um den Griff halt verstecken zu können, aber dass da die Polizisten nicht im der wirklich nächstgelegenen Abflussdeckel den selber mal hochheben und nachschauen, weiß nicht. Wie das gedacht war, ist es, ich habe kurz dann beim Tönen gedacht, ist es jetzt vielleicht Eis, aber es macht keinen Sinn.
Ja.
Dass es wegschmilzt. Weil es auch so, es sieht halt so aus, wie es könnte Glas oder Eis sein. Aber, naja, ich glaube, das war Glas und das ist halt einfach so. Ist dann da unten drin.
Und dann geht's ja weiter. Der ist dann beim Gefängnisdirektor und der sagt dann zu ihm, ich weiß, dass sie das waren. Und dafür geht's jetzt 90 Tage lang ins Loch. Mit so einem Kommentar noch so, das werden sie nicht überleben oder irgend sowas. Und kommt dann raus, und das ist das, was ich nicht verstanden habe. Da hast du gerade einen Typen von einer Gang abgestochen. Und die restlichen Gangmitglieder, keine Ahnung, wie viele das sind, 10, 20, 30, die sagen, ach, alles klar, der hat sich hier rehabilitiert, der hat hier einen guten Dienst hier geleistet, den lassen wir jetzt passieren, wir rächen uns nicht an ihm. Das sind unsere Regeln.
Macht keinen Sinn.
Ich habe das nicht verstanden, warum die nicht sagen, okay, jetzt machen wir den halt einfach glatt hier. Das Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Prinzip, das habe ich wirklich nicht verstanden. Also, was sind denn das für Regeln dann halt in diesem Gefängnis oder allgemein. Hast du das verstanden? Macht das für dich irgendwie Sinn? Nee,
das, das sind die Regeln, die der Film aufstellt, ist halt so.
Das
aber ne, der Film sagte das ja, so ist das hier in dieser Realität und dann ist das eben so, aber es erscheint nicht real, so wie der ganze Film, finde ich, so stark überstilisiert ist und betrieben ist, dass man, ich hatte bei dem Film immer eine gewisse Distanz und habe nicht so extrem mitgefühlt, weil es die ganze Zeit so überspitzt ist und also angefangen bei der Charakterisierung von Tom Selleck am Anfang, wo man sich denkt, na, so einen Saubermann gibt's einfach nicht. Und das zieht sich so durch, alles in entweder krass böse oder krass gut. Das wirkt einfach nicht echt. Und da passt das so ein bisschen mit rein, auch so diese kleinen Logiklöcher. Dazu kommt, was ich noch auch, was mir aufgefallen ist, ist mir irgendwann in der Knastzeit zum ersten Mal bewusst geworden, dass der extrem, dass da Zeitsprünge gemacht werden, die total, also einfach nur Auslassung sind und nicht mal groß Bezug drauf genommen wird. Also Loch ist klar, da kommt ins Loch und kommt wieder raus, so eine Sache. Da weiß man, da liegen jetzt ein paar Tage dazwischen. Das ist so, aber da waren, der hat irgendwann, ich weiß gar nicht, was war, Pomade im Haar und sowas. Da hat man es mal so ein bisschen gemerkt, der hat jetzt eine Wandlung durchgemacht.
Ja.
Und auf einmal wird er zum Knasti und hat gegelte Haare und ein 3-Tage-Bart. Aber es waren immer so wieder Stellen, wo da jetzt, es soll ja 6 Jahre sein. Und wie viel Zeit vergeht denn jetzt? Es wird einfach nicht genannt in dem Film, wann, wie viel Zeit bei der nächsten Szene im Vergleich zu vorherigen vergangen ist.
Ja, das einzige, einzige Anhaltspunkt, den es gibt, ist tatsächlich genau danach dann, wenn er dann irgendwann zur Bewährungskommission soll.
Hm?
Da wissen wir dann, dass 3 Jahre um sind.
Ja.
Er kommt ja dann auf Bewährung frei. Und das heißt, also er hat 3 Jahre gesessen, die ganze Chose ging 3 Jahre. Das heißt, wir können uns grob ausrechnen, vielleicht passiert alles im ersten halben Jahr und die restlichen 2,5 Jahre ist dann so sehe ich zumindest, also könnte ich es mir irgendwie zusammenreimen.
Genau, das könnte Sinn machen. Es ist, es wird einfach in dem Film nicht deutlich, ist das diese ganzen Szenen bis zu dieser Bewährungshilfe, also Kommission, ist das jetzt zack, zack, zack nacheinander passiert und der hat da innerhalb von 2 bis 6 Wochen die Wandlung durchgemacht oder sind wir jetzt schon in Jahr 2, in Jahr 3, in Jahr 5? Also da der ja auch sich optisch ein bisschen verändert.
Mhm.
Denk nur zwischendurch, okay, wie lang ist er denn jetzt hier? Jetzt in Filmzeit sind 10 Minuten rum oder 25 oder so, aber was ist die erlebte Zeit im Film? Das ist, da sind einfach Zeitsprünge drin, die einem nicht so aufklären darüber. Bewährungskommission kommt dann weißt du 3 Jahre, gut.
Ja.
Das ist der erste Eckpunkt. Dann kommt er raus. Oder gibt es zum Knast noch was Wichtiges zu sagen?
Das Einzige, was mit reingehört, ist, dass diese ganzen Gefängnisszenen immer unterschnitten werden, wo immer zu seiner Frau geschnitten wird, die im Hintergrund versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihn da halt rauszuholen und seine Unschuld zu beweisen und auch den Kontakt mit dem Fitzgerald da aufnimmt, der selber berechtigten Zweifel da an diesen Cops hat und genau, das führt ja dann eigentlich dann dazu, dass wir dann nach der Bewährungskommission, wenn er dann wieder nach Hause kommt, wo dann alles zusammenführt. Sprich, genau, er kommt raus, er hat es geschafft, Bewährungskommission, alles ist schick und schön, kommt nach Hause, muss sich erstmal wieder eingewöhnen, ne, alles wieder schön, heile Welt. Und werden dann allerdings von Parnell und Scalise dann besucht, die sich ja jetzt natürlich bedroht sehen, mit allem, weil er ist ja immer noch jemand, der beweisen könnte oder versuchen zu beweisen könnte, dass die da Dreck am Stecken haben und da etwas angeheftet haben. Also wollen sie ihn natürlich zu einem Fehler zwingen, der ihn wieder in den Knast bringt, dass er die restliche Zeit auch noch absetzen muss.
Ja. Das ist übrigens eine Szene da, wo ich tatsächlich ein bisschen mehr mitgefühlt habe aus irgendwelchen Gründen. Die empfand ich wirklich bedrohlich.
Ja, wo die dann in die Wohnung halt reinkommen.
Mhm. Genau, ich glaube, da war man dann, an dem Punkt war ich weit genug dann in der Story und in dem Charakter drin und habe mich mit den Regeln des Films und der Überspitzung abgefunden, dass ich dann so das mitfühlen konnte, dass das ein bisschen näher ging, ja.
Genau, also wenn man denkt sozusagen, okay, der hat jetzt eigentlich schon hinter sich, ich glaube, der Film ist da, glaube ich, gerade 60, 70 Minuten gespielt und dann geht der aber ja noch eine gute halbe Stunde. Irgendwas musste ja noch passieren und das fand ich tatsächlich einen ziemlich guten Kniff, dann halt auch im Drehbuch zu sagen, okay, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Das wird ja auch schon ein bisschen angeteased, die Frau von ihm wird ja auch schon, während alles im Knast noch ist, wird ja auch schon mal von denen besucht, also wir kriegen da schon mal so einen Vorboten, kriegen wir schon mit. Genau. Dieser Besuch, der soll dann halt auch nicht ohne Konsequenzen bleiben, denn Rainwood beschließt dann, einen Plan zu entwickeln, wie er die beiden drankriegen kann und möchte dann möchte die mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben, weil ich glaube, nach dem ersten Mal sehen hatte ich das nicht ganz verstanden, aber diese zwei Polizisten, die nehmen für einen Drogenboss andere Drogendealer hoch, klauen dann von den anderen Drogendealern das Zeug, sodass dieser Drogenboss selber die Hoheit über dieses Revier dort hat. Das heißt also, die beiden sind wie Angestellte von dem.
Genau.
Und der Rainwood macht jetzt Folgendes. Der Komplize von den, der dem die Tipps gibt, den spannt er ein, um von einem Drogendeal zu erzählen. Dann fahren die zwei dorthin. Das ist allerdings wieder von dem echten Drogenboss sozusagen, der eigene Drogendealer, die nehmen den hoch. Dann werden die überfallen, dann wird ihnen das Zeug noch abgenommen. Dahinter verbirgt sich dann Tom Selleck und der Kumpel von Virgil da aus dem Knast. Ja. Und dann wollen die das Zeug in einem Austausch wieder den zwei Polizisten übergeben und bei dieser Übergabe werden die dann abgehört von dem Fitzgerald.
Puh. Ja, ein bisschen kompliziert, aber der legt die rein, indem die von ihrem eigenen Drogenboss, mit dem sie zusammenarbeiten, Drogen klauen, ohne es zu wissen. Und dann ihm die Drogen abnehmen. Und damit haben die ein ganz schönes Problem. Jetzt müssen sie die Drogen wieder besorgen. Ihr eigener Boss, ihr eigener Drogenboss von den Polizisten, der setzt die unter Druck. Ja. Und damit haben sie sie erstmal an Eiern gepackt.
Ja. Und dann sind wir eigentlich schon im Final Fight.
Yep.
Die Übergabe soll stattfinden, da geht was schief. Der Komplize von Rainwood wird erschossen. Im Austausch wird dann der Richard Young, der den Scaletti spielt. Genau, nee, Scalise spielt, genau.
Scalise,
Entschuldigung. Der wird dann auch erschossen. Übrigens, kennst du den Typen? Der spielt in Indiana Jones 3, spielt er mit.
Ich hab das nachgeschaut, musste ich. Das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Der ist auch ein richtiger Unsympath, finde ich.
Ja.
Hat Indiana Jones 3 dir in der Eröffnungsszene damit gespielt?
Das ist der Typ, der hier dieses Kreuz von Coronado da hier klaut irgendwie und der dafür sorgt, dass Indiana Jones einen markanten Hut bekommt.
In was kommt? Du warst kurz weg.
Seinen markanten Hut bekommt.
Ach so, ja, stimmt. Der hatte den Hut auf. Genau, der Typ war das. Der Typ, der den Hut auf hat. Ja, und da war noch irgendein Querverweis, den ich jetzt aber schon wieder vergessen hatte. Zu dem Richard Young ist aber nicht so wichtig. Genau. Der hat auch sonst keine große Filmkarriere jetzt gemacht. Das sind jetzt schon Indiana Jones. Ist, glaube ich, schon das Größte, was der gemacht hat. Ne?
Das Einzige, was mir jetzt auch eingefallen ist, ist, ich kannte das Gesicht und das ist doch der Typ aus Indiana Jones und da habe ich nachgelesen. Ja, ist er.
Ja, genau.
Genau, und dann haben wir den Final Fight, sehr brutal. Ich glaube, das ist auch die einzige wirklich echte Action-Szene in diesem Film.
Im Knast, als der Mensch verbrennt und rumgeballert wird, ist auch eigentlich eine Action-Szene.
Das stimmt, sehr kurz, aber die ist ja hier sehr lang. Ja. Sehr, wirklich sehr überdramatisiert, aber eigentlich ganz gut inszeniert. Und David Rush oder Rashi oder Reski, wie auch immer er ausgesprochen wird, der ist mir wieder eingefallen. Die meisten kennen ihn ja hier aus der Serie Sledgehammer.
Ja, genau.
Er und seine Susi. Und dann fiel mir wieder ein, Mensch, Burn After Reading von Coen Brothers, da hatte der ja auch mitgespielt.
Da hat er auch mitgespielt.
Richtig gefreut, also wenn ich den irgendwo sehe, freue ich mich immer, ihn zu sehen. Und hier spielt er diesen Polizisten, diesen abgehafteten, so richtig schön, schmierig, eklig. Also es gefällt mir richtig gut. Und zum Schluss hängst du da.
Ich kenne ihn auch aus Sledgehammer und hauptsächlich ist der mir da eben auch im Gedächtnis geblieben und mochte den da auch sehr.
Ja, und du hängst zum Schluss da, also mir geht's zumindest und denkst so, okay, jetzt kriegt er mal so richtig schön die Hucke voll und jetzt ist er dran. Mhm. Ne? Und der Schluss dann direkt selber ist ja, wie er selber dann im Gefängnis einwandert, natürlich in dem Gefängnis, in dem auch Rainwood war und wo er dann dem F. Murray Abraham da über den Weg läuft, natürlich.
Dem Virgil, genau.
Genau, weil da gibt's ja auch eine Verbindung, denn der sitzt ja auch wegen diesem Copter-Out auch ein.
Ja. Mojoas, das Leben ist ein Arschloch. Was ist der Satz, den der sagt?
Ist das das Leben nicht eine Klapsmühle, sagt der im Deutschen irgendwie?
Oh.
Ich weiß nicht, was
ich im Englischen sagt. Ich habe auf Englisch geschaut. Mhm. Ja. Was soll ich, Life is an Asshole oder sowas in der
Drehe. Das kann sein.
Ja, und da haben wir dann einen Film, der mehrere Genre vermixt.
Ja, so Drama, Knastfilm, Revenge Story.
Genau. Alles drin, mehrere Versatzstücke, die man aus anderen Filmen dann auch schon kennt. Da kannst bei Stichwort andere Filme. Vor allem 80er Knastfilme.
Ja, Lock Up ist ja klar. Oder
mit Herrn Stallone.
Ja, fand ich auch eigentlich ganz gut. Müsste man mal wieder schauen. Denn auch ab und zu erinnerte mich das halt auch an dieses Flair von Runaway Train. Von Konchalowski.
Mit John Voight und Eric Roberts.
So ist es. Und ja, vielleicht noch sowas in Richtung Sleepers
stimmt, da war auch noch was.
Stephen King-Verfilmung.
Die Verurteilten.
Die Verurteilten. So ein bisschen.
Der beste Film aller Zeiten nach IMDb.
Ja. Finde ich gut, ja.
Ja.
Aber so richtig Knastfilm auch nicht. Das ist der Hauptteil, der da im Knast spielt. Ja.
Das ist dort, wo er seine Wendung durchmacht.
Ja, na klar, die Charakterwendung. Ne? Unbedingt, ja.
Die Rache-Story hat dann so ein bisschen Heist-Charakter fast. Ne? Das ist jetzt kein Haut drauf Rache-Story, sondern die versuchen halt ihn rein zu. Ja, Krimi oder eben so wie sonst Ocean's 11 Banküberfall, nur statt dass sie einen Banküberfall machen, versucht er die Polizisten reinzulegen und Tricks darum.
Ja. Also ich finde für die Laufzeit hier von, was waren es, 113 Minuten, wirklich sehr, 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 sehr dicht inszeniert. Und ich finde es insgesamt schöner, kurzweiliger, stimmiger Film. Die Drehbuchschwächen, denke ich, haben wir eigentlich ganz gut aufdecken können. Und komme zu dem Schluss, ich würde diesen Film wirklich empfehlen. Der fetzt, der macht Spaß. Wenn man sich darauf einlassen kann, das ist jetzt kein Must-See, aber wenn er kommt, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Ich finde es.
Genau, sehe ich es auch. Ja, also es ist ein Film, der einfach, der unterhält, aber es ist kein Pflichtfilm für den Cineasten. Wenn man gerade noch so ein bisschen auf das Genre steht oder Tom Selleck gern mal als harten Mann sehen möchte und ein bisschen das 80er-Jahre-Flair mag, ist man da bestens unterhalten.
Genau. Und der Film, weil du sagtest am Anfang, du hattest am Anfang so, jetzt kommt hier so TV-Film Ästhetik rüber. Der restliche Film überhaupt gar nicht. Also im Gegenteil, also gerade die Kameraarbeit hervorzuheben, sehr schön, auch alles mit Panaflex und Panavision Linsen gedreht. Ganz klassisch auf 35 mm Film. Seitenverhältnis 1,85:1, also richtig klassisch. Das sind auch Anamorph-Objektive kamen zum Einsatz. Das sind wirklich schöne Sachen mit drin. Der Film sieht auch sehr wertig aus. Und findest du, dass der zu Recht so ein bisschen versumpft? Also anscheinend kennen den Film recht wenige Leute.
Ja, na, das ist schade drum. Denn, wie gesagt, der Anfang macht es ein bisschen schwer. Der wirkt zu kitschig, zu cheesy. Und danach ist das ein Film, dem man gut folgen kann. Schwächen haben wir genannt. und der einen gut unterhält. Es ist jetzt kein Film, der mich nachhaltig beschäftigen wird. Es ist einfach ein guter Montagabendfilm.
Ja, oder Dienstag, Spätnachmittag.
Dienstag wäre auch okay, ja. Es ist nicht der, hey Leute, wir müssen heute unbedingt diesen Film schauen und uns dann bei einem Wein drüber unterhalten, Film. Nö. Danke dir, dass du mir diesen und auch den letzten Film so nahe gebracht hast. Das sind ein paar kleine Perlen, wo es Spaß gemacht hat, die zu sehen und man sich dann freut, dass da dass es einfach so eine vielfältige Filmwelt gibt und dass es nicht nur die Blockbuster gibt, den man ja einfach hinterherfiebert. Ja. Da oft einfach mal eine Reizüberflutung geboten wird, die man ja auch irgendwie mag, sondern dass man auch so ein paar ruhige Filme rangeführt wird. Denn auch wenn wir jetzt, ich meine, meistens bin ich auf den zwei Flatrate-Filmportalen, die Prime und Netflix unterwegs. Und dann nimmt man halt mit, was da ist, was da kommt. Und meistens sieht man ja nur das, was einem angepriesen wird.
Ja.
Und über alle anderen Filme muss man eben erstmal stolpern. Die haben auch einiges ja im Angebot, was auch sehenswert ist, aber die verschwinden auch bei denen irgendwo im Backkatalog und du kannst da kaum zugreifen. Ja, und das ist dann schön, so einen Film zu sehen, sich ein bisschen zurückzulehnen, zu denken, huch, ganz spannend. Ja.
Fred, war wieder schön.
Auf jeden Fall. Wir sprechen demnächst wieder.
In spätestens 2 Wochen.
Ja, und müssen wahrscheinlich genau in 2 Wochen. Und ich bin gespannt, welcher Film es wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Mal schauen. Bis dahin nehmen wir natürlich auch gerne noch ein paar Wünsche noch entgegen, wenn jemand eine Idee hat. Oder das ist mein Lieblingsfilm, sprecht mir über meinen Lieblingsfilm. Gerne, immer zu. Mhm. Hinweise, Kommentare, Kritik, Lob, schickt uns das. Wir sind überall. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind überall.
Genau so ist es. Dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ahoi.
Ja. Ciao, ciao.